Ja, auch von meiner Seite noch einmal herzlich willkommen. Ich hoffe, dass Gott durch sein Wort zu uns redet. Ich predige über Römer 8, Vers 12 bis 17. Da kommt ein komisches Wort drin vor, nämlich das Wort Fleisch. Aber es gibt ja so komische theologische Vokabeln, die man erst lernen muss, um sie zu verstehen. Fleisch hat nichts mit Metzger zu tun oder mit Kilogewichten, sondern ist bei Paulus eine Art Symbolsprache für Selbstverwirklichung. Ja, wo es mir nur um mich geht, das nennt er Fleisch. Wenn man das weiß, versteht man den Inhalt ein bisschen besser. Also sind wir nun, ihr Brüder, Schuldner, nicht dem Fleisch, also nicht der eigenen Selbstverwirklichung zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die schlimmen Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes getrieben werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr euch wieder fürchten müsstet, sondern ihr habt empfangen den Geist, der verliehen wird bei der Annahme an Sohnes statt. In diesem rufen wir Abba, Vater. Eben dieser Geist bezeugt samt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes und mit Erben Christi, wenn anders wir mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ja, es geht um die Frage der Adoption. Meine Frau und ich waren mal in Haiti und haben dort Schürers besucht, das heißt nicht nur einmal, zweimal. Und einmal haben wir dabei eine andere Missionarin kennengelernt, die mit ihnen zusammengearbeitet hat. Und sie erzählte so ein bisschen aus ihrem Leben. Ihr Vater starb, als sie ein kleines Kind war, und ihre Mutter starb, als sie 9 Jahre alt war, die Tochter. Die Mutter war gläubig, der Vater wohl auch, und sie hatte mit dem Jugendamt besprochen, dass ihre Tochter, wenn sie jetzt sterben würde, adoptiert werden sollte, aber nur von einem gläubigen Ehepaar. Also machte sich das Jugendamt auf die Suche nach einem gläubigen christlichen Ehepaar. Es ist nicht ganz so einfach. Leute, die in der Kirche sind, findet man viele, aber Leute, die wirklich Jesus lieb haben, findet man nicht so viele. Und dann fanden sie schließlich eines, aber die wollten natürlich auch ein Baby adoptieren und nicht ein Mädchen von 9 Jahren. Und da sagten sie so im Gespräch mit dem Jugendamt, wissen Sie, wir haben schon viele Jahre gebetet um ein Kind, das wir adoptieren können. Wir beten schon ungefähr 9 Jahre, dass wir ein Kind adoptieren können. Ja, aber wir hätten gerne ein Baby. Das Jugendamt hat das nüchtern betrachtet und sagte, könnte es vielleicht sein, dass Sie schon 9 Jahre für dieses Baby gebetet haben und es jetzt schon 9 Jahre alt ist? Und es dämmerte Ihnen dann so langsam, das könnte ja sein, weil Gottes Führung manchmal ein bisschen anders ist, als wir das denken. Ja, und dann haben Sie sie adoptiert und es wurde ein wunderbares Verhältnis. Adoption, ich weiß nicht, ob hier heute Morgen jemand unter uns ist, der vielleicht auch adoptiert ist, ist ja manchmal nicht so einfach. Hier ist die Rede von der Annahme an Sohnes statt oder an Kindes statt durch Gott adoptiert. Das ist interessant, also wenn Sie auch aus einer ganz normalen Familie stammen, mit Vater und Mutter, da gibt es einen anderen Vater, einen zweiten Vater, der Sie adoptieren möchte oder schon adoptiert hat. Bei den Römern damals war das gar nicht so einfach, jemanden zu adoptieren, weil es da eine sogenannte Patria Potestas gab, also die Macht des Vaters. Die reichte nicht nur, solange der Sohn bei ihm zu Hause war oder die Tochter, sondern die reichte, solange der Vater lebte. Also wenn der Sohn oder die Tochter schon längst verheiratet waren, hatte der Vater immer noch mitzureden, weil er diese Vollmacht behielt bis zu seinem Tod. Und wenn jetzt ein Sohn adoptiert werden sollte, dann gab es einen symbolischen Verkauf. Da wurde der Sohn symbolisch für einen gewissen Geldbetrag verkauft an diesen anderen Vater, aber sofort wieder zurückgekauft. Ja, es fällt ja schwer, einen Sohn herzugeben. Und dann wurde er ein zweites Mal verkauft und sofort wieder zurückgekauft. Und dann wurde er ein drittes Mal verkauft und nicht mehr zurückgekauft. Jetzt gehörte er dem neuen Vater und der ging dann zu einem römischen Beamten. Der hat also diese Vaterschaft jetzt bestätigt und damit war es so, wie wenn er neu geboren wäre. Alles, was vorher war in der anderen Familie, zählte jetzt nicht mehr, nur noch die neue Familie. Falls er also Schulden hatte vorher, hatte er jetzt keine mehr. In der neuen Familie gab es das nicht. Interessant, wie sieht es bei Gott aus, wenn er sie oder mich adoptiert? Muss ich mich dann bewerben und sagen, also ich stehe mal Schlange, vielleicht hat er auch mit mir was vor? In dem Johannesevangelium heißt es mal, dass Jesus in die Gesellschaft kam, das heißt in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das heißt, die haben gar nicht kapiert, dass er da war. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen von Erich Kästner, drei Männer im Schnee, wo dann auch so ein vornehmer Direktor einen Urlaub macht, so in Normaluniform, ein Skiurlaub und dann in einem vornehmen Hotel. Und er kommt, da er aber nicht so vornehm gekleidet ist, wird er also abserviert in irgendein Dienstmädchenzimmer und hält es trotzdem durch die ganze Zeit. Hinterher, als er wieder zu Hause ist und die ganze Sache noch einmal bedenkt, sagt das ja unmöglich, wenn man Leute, die nicht so vornehm sind, so hinaus ekeln möchte. Ich werde das Hotel kaufen und dann werde ich da mal andere Seiten aufziehen. Und er hat dann seinen Mitarbeiter beauftragt, das zu prüfen, ob sie genügend flüssiges Geld hatten. Das hatten sie. Aber irgendwann kam dieser Mitarbeiter zurück und sagte, wissen Sie, wir können das nicht kaufen. Ich sagte, wieso, reicht das Geld nicht oder wollen die Leute nicht? Und da fing er an zu lachen und konnte sich nicht mehr einholen. Und sagte, das gehört uns schon. Ja, wir hatten mal so eine Zeit, da haben wir viele Immobilien gekauft, auch das Hotel. Und das gehört uns schon. Wir können es also nicht mehr kaufen. In diesem Hotel war immer eine Suite frei für den Herrn Direktor, also für den Eigentümer, den sie aber nicht kannten. Aber jetzt, als er da war, haben sie ihn nicht erkannt und abserviert. Ja, dann ging dann so ein Fax zu dem Hotel, nach dem Motto, der Chef war da, aber ihr habt ihn nicht erkannt, bekam dann erst der Direktor einen halben Herzinfarkt und der Sekretär sozusagen die andere Hälfte davon. Und dann hat einer nach dem anderen gekündigt. Ja, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das steht nicht nur in der Zeitung dieses Kurortes, sondern auch in der Bibel, dass Jesus zu den Menschen kam und sie haben nicht kapiert, dass er da ist und haben ihn draußen gelassen. Zum Glück geht es aber weiter, da heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, wenn jemand doch den Versuch macht und sagte, ich habe irgendwie begriffen, dass Jesus da ist, aber ich kenne ihn nicht, würde ihn aber kennenlernen, dann verändert sich sein Leben, er wird offen für Jesus und wird ein Kind Gottes. Ich vergleiche den Glauben gerne mit der Eheschließung, wobei das heute natürlich manchmal etwas heikel ist, weil manche Ehen ja nicht geschlossen werden, sondern man einfach so lebt. Aber ich vergleiche es trotzdem. Drei Punkte. Der erste ist, Ehe bedeutet, dass ich an einen Partner glaube. Ich habe nichts in der Hand, keine Garantieerklärung, nur das Vertrauen. Bei Jesus ist das ganz genauso. Ich kann noch nicht einmal beweisen, dass er da ist, aber ich vertraue ihm. Das zweite, ich hole jemand in meinen Lebensraum hinein. Bei Jesus ist das ganz genauso. Ich bitte ihn, in mein Leben hineinzukommen. Und das Dritte, ich treffe eine Entscheidung, bei der Ehe sogar vor Zeugen. Ja, das wird unterschrieben und besiegelt. Und so kann ich eine Entscheidung treffen und sagen, Herr Jesus, jetzt will ich wirklich mit dir leben. Insofern kann mancher sagen, das war am Freitag, den 3. Februar 1900 so und so viel oder heute vielleicht am 12. September 2004. Wo ich mein Leben Jesus anvertraut habe und ich weiß, ich gehöre jetzt zu ihm. Wenn ich zu ihm gehöre, dann bewohnt Jesus mein Leben unsichtbar, er ist eine Geistperson. Und der Bibel steht mal, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werdet ihr mich wirklich finden. Sehr interessant, ich nehme an, jeder von uns hat schon x Dinge gesucht oder manchmal auch Personen gesucht, aber wir haben sie selten mit Herzen gesucht, sondern nur mit den Augen. Oder vielleicht mit dem Verstand noch, haben überlegt, wo könnte ich das finden. Während hier steht, Gott kann man nicht mit den Augen suchen, nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen. Das Herz ist nicht dieses Organ hier, was so oft schlägt, sondern mein Personenzentrum. Und wenn ich spüre, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, werde ich ihn finden und zu ihm gehören. Ja, dann bin ich ein Kind Gottes und empfange den Heiligen Geist, wie es hier heißt, welche vom Geist Gottes geleitet werden, die sind Gottes Kinder. Der Mensch besteht aus drei Einheiten, einer sichtbaren und zwei unsichtbaren. Wenn Sie den Schöpfungsbericht lesen, werden Sie das schon merken. Gott nahm Erde, hauchte der Erde seinen Geist ein und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Also drei Bereiche, Körper war die Erde, Geist, Gottesbewusstsein, Seele, Selbstbewusstsein. Aber durch den Sündenfall hat der Mensch den Geist Gottes verloren und deshalb ist er göttlich gesehen eine leere Figur. Gott kann ihn so nicht gebrauchen und wenn er ihn gebrauchen möchte, muss er neu seinen Geist in ihn hineinlegen und das tut er natürlich sehr gerne. Hier heißt es, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, wenn ich Jesus kenne, dann habe ich eine Glaubensgewissheit, ich gehöre zu Gott. Die kann mir keiner wegdiskutieren, weil er sie mir ja auch nicht verliehen hat. Die kommt von innen. Und dann kann ich Gott, wie es hier heißt, Abba, Vater nennen. Ich kenne ihr Verhältnis zu ihrem Vater nicht. Es gab nach dem Krieg mal so einen Soziologen, der sprach von der vaterlosen Gesellschaft. Ja, im Krieg haben Millionen Väter ihr Leben verloren. Manche haben es zwar nicht verloren, aber die Mütter waren trotzdem alleinerziehend. Ja, ich kannte meinen Vater auch nicht, bis er aus dem Krieg nach Hause kam, mehr oder minder. Und als er dann kam, da sein fremder Mann stand vor der Tür, sagte ich, Onkel, setz dich. Und da war er zu Tode beleidigt, dass sein Sohn ihn Onkel nennt. Aber ich hatte ja keine Ahnung, wer das wirklich ist. Eine vaterlose Gesellschaft haben wir inzwischen leider auch. Jemand sagte, früher hatten Väter viele Kinder, heute haben manchmal Kinder viele Väter. Aber das heißt ja eigentlich, dass sie vielleicht doch keinen richtigen haben oder es nicht so einfach ist, von einem zum anderen Geborgenheit und Autorität zu übertragen. Wenn ich Jesus kenne, gehöre ich also zu diesem himmlischen Vater. Ich weiß nicht, ob Sie sich für andere Religionen interessieren. Viele Leute sind ja sehr tolerant und sagen, naja, Allah und Gott ist doch ungefähr derselbe. Das ist ein großer Irrtum. Von Allah heißt es niemals, dass er der Vater wäre. Ja, im Islam ist Allah, hat viele schöne Namen, aber niemals den Namen Vater. Und es ist die Frage, wenn Sie einen Vater haben und noch irgendeinen anderen Mann, den Sie vielleicht auch nett finden, der aber nicht Ihr Vater ist, ob das dann dieselbe Person ist. Ich habe nur einen Vater, der zwar schon gestorben ist, aber dann noch einen Vater im Himmel. Von einem Vater erwarte ich ja ein Stück Geborgenheit, Autorität, Wertevermittlung, dass er einem ins Leben hineinhilft und Gott als Vater tut das natürlich besonders gerne. Ich gehöre zu zwei Familien, einmal besitze ich zwei ältere Schwestern, ja, aus meiner biologischen Familie und dann gibt es die Familie der Kinder Gottes, das sind alle Christen, egal welche Konfession, die einfach sich ein Stück weit kennenlernen. Wir haben zum Beispiel hier Mitarbeiter in der Gemeinde, die sind katholisch, Mitarbeiter, die sind in keiner Kirche. Wir haben solche, die sind evangelisch, aber entscheidend ist nicht, was ich da vorweisen kann, in welcher Gruppe ich zu Hause bin, sondern dass ich Jesus kenne und dann gibt es oft ein sehr tiefes gemeinsames Verstehen. Jemand sagte, ich verstehe mich mit manchen Christen besser als mit meiner eigenen Familie, wobei er nicht über die eigene Familie abschätzig reden wollte, sondern nur sagt, das, was uns verbindet, ist viel mehr, weil dieser Jesus in ihm und in mir ist derselbe. Außerdem bin ich erbberechtigt. Die Frage ist, was ich bei Gott erben kann. Das ist eine gute Frage. Ich vermute, manche von Ihnen hat schon geerbt. Viele Leute sagen ja scherzhaft, versteht ihr euch in der Familie oder habt ihr schon geerbt? Das heißt, da gibt es ja viel Streit, wenn es um Geld geht, Übervorteilung, Benachteiligung, übersehen werden, Ungerechtigkeit. Das himmlische Erbe in der Bibel steht, dass es unbefleckt und unverwelklich ist. Da muss man sich nicht streiten, das ist für jeden dasselbe, das ewige Leben. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ob Sie heute Gewissheit des ewigen Lebens haben, ob Sie wüssten, wenn ich gehen müsste, ich wäre am Ziel. Ja, dieser Tage ist ja ein junger Mann im Auto gestorben hier in Obertshausen, hat noch den Notarzt vorher gerufen, 42 Jahre alt. Von jetzt auf gleich in die Ewigkeit gehen, wüsste ich dann, wo ich bin. Wir beten oft das Vaterunser und da heißt es am Ende, denn dein ist das Reich, bin ich Bürger in diesem Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Freue ich mich auf diese Herrlichkeit und diese Ewigkeit Oder habe ich da nur ein Fragezeichen installiert und sage, ich weiß es nicht? Glauben führt zur Gewissheit. Hier in Obertshausen gibt es einen Bus, das heißt nicht nur einen, mehrere Busse, da steht vorne drauf, wo er hinfährt. Da kann ich entweder bis zum Ziel mitfahren oder zwischendrin wieder aussteigen. Auf jeden Fall erwarte ich, dass er die richtige Strecke fährt, so wie das da drauf steht und der Haltestelle entspricht. Wenn ich sozusagen in das Transportmittel Gottes eingestiegen bin, in diesen Glaubensbus, dann steht da drauf Ewigkeit mit Gott und der Fahrer ist sozusagen der Heilige Geist, der mich leitet und dann erwarte ich, dass ich auch an diesem Ziel ankomme. Ja, das ist schön und ich hoffe, dass Sie auch Freude daran haben, egal wie alt Sie sind, wie gesund oder vielleicht auch nicht gesund Sie sind, zu wissen, ich werde einmal am Ziel sein. Aber das Schöne ist nicht nur das Ziel, sondern auch heute habe ich schon Zugang zu den Reichtümern Gottes. Es gab manchmal und gibt immer wieder mal so Quiz-Sendungen im Fernsehen und vor Jahren gab es mal eine, da konnte man dann, wenn man Gewinner war, dann so und so viele Sekunden oder Minuten in einem Laden alles einpacken, was man interessiert, was einem interessiert und was man tragen oder transportieren konnte, so als Geschenk für den Sieger. Und die Leute haben natürlich sicher vorher schon überlegt, was will ich da in diesem Laden an mich nehmen. Bei Gott muss ich nicht rennen, aber im Römerbrief steht Kapitel 8, Vers 32, er, der seinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das heißt, wenn ich Jesus kenne, ist Gott bereit, mir alles zu schenken, was ich brauche. Ja, nicht alles, wo ich immer denke, das brauchte ich auch noch, sondern was wirklich wichtig ist im Gebet. Wobei manche Fragen natürlich vielleicht bleiben, warum Gott anders geantwortet hat, aber er ist bereit, seinen ganzen Reichtum heute schon mitzuteilen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das ging. Ich habe immer gebetet, weil ich das gelernt habe von meiner Mutter, so ein Kindergebet. Später dann Luthers Abend- und Morgensegen, war auch vorformuliert. Ab und zu auch mal was Privates dazwischen. Aber erst als ich Jesus kennenlernte mit 22 Jahren, habe ich festgestellt, dass Gott Gebete auch erhört. Vorher habe ich zwar auch gebetet um bestimmte Dinge, aber jetzt spürte ich, da ist eine ganz andere Verbindung und freute mich darüber. Bei Gott gibt es also Gewissheit, es gibt Geschenke, wir nennen sie Gebetserhörungen. Und wenn der Heilige Geist im Leben ist, fängt er an, Menschen zu verändern, ihren Charakter zu prägen. Natürlich entsprechend den Voraussetzungen. Ja, wenn jemand ein sehr ruhiger Mensch ist, wird er jetzt als Christ nicht lebhaft, er wird immer noch ruhig sein, aber sich weiter verändern. Wenn jemand introvertiert war, wird er das wahrscheinlich bleiben, aber sein Selbstwertgefühl wird steigen. Wenn jemand so ein Beziehungstyp war, der immer Kontakt hat, wird er das sicher auch bleiben. Aber Gott wird in diesen Beziehungen dabei sein. Er verändert die Einzelnen. Ich denke an jemand, der Christ wurde und er wurde ein ganzes Stück unfreundlicher. Und ich fand das hervorragend. Warum? Weil vorher so eine berufsmäßige Freundlichkeit da war. Ja, so ein, kann man ja so toll, freundlich, ich bin ein super freundlicher Mensch. Und jetzt mit Jesus wieder neu wurde er ganz echt und dadurch ein bisschen weniger freundlich. Aber Gott hat ihn gesegnet und zum Segen gesetzt für andere. Ich möchte Ihnen ein Bild weitergeben von Martin Luther King. Sie kennen ihn, der dann umgebracht wurde. Er sagte, Christen sollten keine Thermometer sein. Ein Thermometer gibt die Wärme oder Kälte der Gesellschaft an, sondern Thermostate. Das regelt die Wärme und Kälte in der Umgebung. Fand ich ein ganz passendes Bild. Christen sollten nicht Thermometer, sondern Thermostate sein. Das heißt, dass Gott Einfluss ausüben kann auf ihre Umgebung. Gott führt uns persönlich nicht unbedingt durch Prinzipien. Ein junger Mann unseres Jugendkreises hat mal in den Ferien in Österreich gearbeitet und hat dort so mit irgendjemand, einem Ingenieur, Antennen auf Bergen gebaut. Es war so ein längerer Ferienjob, Studenten haben ja viel Zeit. Und er traf sich mit ihm, so dachte er, mit seinem VW-Käfer auf der Autobahn an einer bestimmten Stelle. Aber der andere, dieser Ingenieur, war schon weg, als er kam. Und er wusste den Weg nach Österreich schon, aber nicht auf welchem Berg und wie sie da hinkommen. Nur wenn er den Ingenieur getroffen hätte, hätten sie ihr Ziel erreicht. Und dann hat er gebetet, hat gesagt, Herr Jesus, kann ihm nicht irgendwas an seinem Auto sein? Soll nichts kaputt gehen, aber dass er stehen bleiben muss, damit ich ihn einhole. Es dauerte gar nicht lange, da stand das Auto von dem Ingenieur da am Autobahnrand auf der Standspur. Er hat den Kopf unten drunter gesteckt und suchte irgendwas. Er hielt dann kurz hinter ihm, darf man zwar nicht, aber hat er trotzdem getan. Und er sagt, er tat es eben einen Schlag, ich dachte, irgendetwas ist kaputt. Aber es ist zum Glück nichts kaputt, war wahrscheinlich nur ein Stein oder eine Schraube, die da irgendwie dagegen gesprungen ist. Und jetzt konnte er mit ihm zusammen nach Österreich fahren und die Berge erklimmen. Weshalb ich das sage, Gott führt persönlich, ja, indem wir den Kontakt halten und suchen im Gebet, im Wort Gottes. Und nicht unbedingt durch Prinzipien, sondern durch persönlichen Kontakt. Zum Beispiel Johannes Schürer, ein Missionar, den wir unterstützen, gehört zu einer Freikirche, den Mennoniten. Das ist eine Friedenskirche. Die lehnen also Kriegsdienst ab. Und deshalb konnte er sich früher nie vorstellen, dass jemand, der Soldat ist, auch Christ sein könnte. Denn sie waren ja eine Friedenskirche. Bis er auf einer Tagung einen hohen Offizier erlebte, der eine fantastische Bibelarbeit über ein Leben mit Jesus hielt. Und da fiel für ihn erstmal die halbe Welt zusammen, die andere stand dann wieder auf. Er sagte, der kann doch unmöglich Christ sein, der ist doch Offizier. Aber, sagte er, in dem, was der sagt und wie der ist, muss ich sagen, der ist ein Christ. Und da musste er dann sein Prinzip beerdigen, nach dem Motto, Christen sind Friedensleute, und stellte fest, nein, es geht nicht um Prinzipien, sondern wie Gott führt. Und mich hat er eben in eine Freikirche geführt, die eine Friedenskirche ist, und ihn hat er zum Militär geführt, um ihn dort einzusetzen. Ja, ich will einfach an der Stelle schließen und Ihnen zwei Fragen mitgeben. Die eine Frage, was bedeutet es für Sie, wenn Gott Ihr Vater ist? Einfach einmal darüber nachzudenken. Und die andere Frage, wie führt mich der Heilige Geist? Zwei Fragen, was bedeutet Gott als Vater für mich? Und die zweite Frage, wie führt mich der Heilige Geist? Herr Jesus, danke, dass wir dir Fragen stellen dürfen, dass du aber auch Antworten gibst. Danke für deine Realität, für deine Liebe und dass wir durch dich Gott als Vater kennen. Darüber loben wir dich. Amen.